Nach einem Jahr, 11 Bescheiden, 10 Widersprüchen und einer Vollsanktion wusste ich, Hartz IV bekämpft nicht die Armut, sondern die Armen.
Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
Hallo und herzlich willkommen bei Mika. Heute hören Sie die zweite Bremer Folge. Ich bin Regina Bukowski, Pressesprecherin der Diakonie Bremen. Und heute am 8. Juni rufe ich gleich bei Bettina Kenter-Götte an. Frau Kenter-Götte ist Schauspielerin, Autorin und Synchronsprecherin. Und sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Armut. Und diesbezüglich hatten wir auch schon viel Kontakt, denn eigentlich sollte im März in Bremen eine Lesung stattfinden. Und das war dann durch Corona leider nicht möglich. Aber wir können jetzt immerhin miteinander telefonieren. Treffen können wir uns jetzt wegen Corona auch wieder nicht, denn tatsächlich ist Frau Kenter-Götte im Moment in Quarantäne. Ich versuche jetzt aber einfach mal kurz bei ihr anzurufen.
Ja, hallo, Bettina Kenter-Götte.
Bukowski, hallo, Frau Kenter-Götte. Das ist toll, dass das jetzt klappt mit dem Telefonat trotz Quarantäne, aber es geht Ihnen ganz gut, oder?
Alles gut. Endlich mal ein bisschen aufgeräumt, seit in den Ecken, wo wir so lange aufräumen wollten.
Ja, das kann man dann mal alles endlich machen, da hat man dann mal die Zeit dafür.
Ich langweile mich sowieso nicht, wenn, dann bin ich am Schreibtisch und das ist alles gut.
Damit sind wir ja auch schon direkt beim Thema, denn am Schreibtisch haben Sie auch Ihr Buch geschrieben mit dem Titel Hartz IV. Ich finde, das ist ein super Titel, denn wenn man ihn liest, man hört es jetzt leider nicht, deswegen muss ich es beschreiben. Es sind die englischen Worte für Herz und für Angst, Hartz IV. Ja, ist mit dem Titel nicht eigentlich schon alles gesagt?
Ja, etwas ausführlicher. Ja, denn Hartz IV ist die Schreckenskammer der Gesellschaft. Es ist eine Parallelwelt, die Menschen, die da nicht drin sind oder noch nicht drin waren, können sich nicht vorstellen, die Realität von dieser Schreckenskammer der Gesellschaft.
Und was macht diese Schreckenskammer der Gesellschaft konkret aus?
Dass Grundrechte zum Teil ausgehebelt sind, dass eine absolut menschenunwürdige Behandlung dort ist, dass der Alltag so absurd und schwierig wird, wir kommen da später sicher noch drauf mit einigen Beispielen, und dass es kaum ein Entrinnen gibt, wenn man einmal in diese Schreckenskammer gerät.
Sie schreiben, dass Sie das auch selbst erfahren mussten. War das dann der Auslöser, das Buch zu schreiben?
Ja, so ist es. Also ich bin durch eine lange, schwere Krankheit da hineingeraten. Und zwar bekommen Schauspielerinnen in aller Regel kein Arbeitslosengeld 1, können diesen Anspruch gar nicht erwerben. Die Arbeitslosenhilfe, die es mal gab, ist abgeschafft. Auch darauf kommen wir sicher noch. Und Krankengeld hatte ich auch keinen Anspruch, weil da einige Sachen sich verändert hatten. Sozialabbau hatte ich auch keinen Anspruch. Und nach 2 Jahren waren meine Rücklagen aufgebraucht. Eine Kollegin hat zu mir gesagt, 2 Jahre, ich habe nur für 6 Wochen Rücklagen. Das dürfte der Durchschnitt sein. Nach 2 Jahren fand ich mich nach damals 40 Berufsjahren bei Armentafel und Jobcenter wieder.
Könnten Sie das mit der Arbeitslosenhilfe bitte nochmal erklären?
Also da müssten wir gleich auf die jetzige Situation kommen. Jetzt wird ja die Armut, die es sowieso schon gab bei Hartz IV, bei den Schauspielern, Schauspielerinnen, wird ja jetzt ganz, ganz deutlich durch diese Corona-Maßnahmen. Und gäbe es die alte Arbeitslosenhilfe noch, dann wären diese Menschen, die keinen Anspruch haben auf Arbeitslosengeld, wie eben in unserem Berufsstand, wären relativ gut abgesichert. Also die Arbeitslosenhilfe wurde abgeschafft, also sie wurde nicht zusammengelegt mit Hartz IV, wie es immer heißt, sondern sie wurde abgeschafft, ersatzlos abgeschafft. Das war eine Lohnersatzleistung, auch steuerfinanziert. Aber das Schonvermögen war höher, die Zuverdienstmöglichkeiten waren höher, der Satz war höher. Das heißt, Lebenskrisen, egal welcher Art, oder Berufskrisen, konnte man relativ gut überbrücken. Jetzt sind alle diese Kollegen, Kolleginnen sofort bei Hartz IV, jetzt neuerdings umbenannt eleganter in Sozialpaket. Das ist aber nicht so viel Unterschied. Das Schonvermögen ist jetzt raufgesetzt worden für ein halbes Jahr und die Mieten werden voll übernommen. Der bürokratische Wahnsinn ist genauso wie vorher. Es sind nach wie vor, ich habe alles abgeglichen, es sind nach wie vor 50 Seiten mit Anlagen, die auszufüllen sind und vorzulegen sind. Es wurde lediglich eine halbe Seite mit ziemlich belanglosen Fragen weggelassen. Es ist derselbe Wahnsinn und heißt nur anders. Bürokratisch ist es derselbe Wahnsinn. Und die Kollegen und Kolleginnen stehen Kopf.
Und das war es dann wohl auch, was Sie motiviert hat, ja, sich mit dem Thema zu befassen, das Buch zu schreiben.
Also ich bin ja die Armutsexpertin der Branche, weil ich habe 2011, als ich da noch bei Hartz IV war, habe ich ein Theaterstück geschrieben, Hartz Grusikel, und das wurde mit dem Stuttgarter Autorenpreis prämiert. Und danach habe ich mich entschlossen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und zwar, weil eben in diesem Berufsstand Armut ein sehr weit verbreitet ist und ein großes Tabu ist. Und ich habe gedacht, irgendjemand muss mal sagen, ich bin betroffen. Und ich wusste, dass mir das für die Zukunft berufliche Nachteile bringen würde, dass ich nicht mehr drehen würde oder so. Aber ich hatte in dem Moment nicht so viel zu verlieren, also der Mut war begrenzt. Und da bin ich an die Öffentlichkeit gegangen, damals schon im Fernsehen, und habe einfach über diese extreme Armut, die sehr tabuisiert ist, in der Branche berichtet.
Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
Können Sie das nochmal erklären? Für jemanden, der noch gar nichts mit Hartz IV zu tun hatte, also was sind da eigentlich die Hürden? Sind es die Behördengänge, sind es die Anträge? Was ist das konkret, was Hartz IV so schwer macht?
Alles zusammen. Der Antrag kann einen schon wahnsinnig machen. Es wäre das Beste, ich würde an dieser Stelle mal was vorlesen. Ja, das war's.
Ja, gerne.
Also 2002 wurde ja im französischen Dom zu Berlin dieses von Peter Hartz das 343 Seiten dicke Konzept zur Reform des deutschen Sozialsystems und Arbeitsmarktes vorgestellt. Wer nach der gloriosen Feierstunde im Jahr 2002 sich einen Überblick über die neuen Gesetze verschaffen will oder muss, hat gut zu tun. SGB II, SGB III, SGB XII, Leistungsträger, Leistungsanspruch, Leistungsberechtigte, Auffangversicherungspflicht, Vorpflichtversicherung, Versicherungsleistung, Unterstützungsleistung, Transferleistung, Ermessensleistung, Eingliederungsleistung, Entgeltersatzleistung, Leistungsbezug, Arbeitsagentur, ARGE, Arbeitsvermittlung, Arbeitsförderung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung, Subsidiaritätsprinzip, soziokulturelles Existenzminimum, Mindestsicherungssystem, Hilfe zum Lebensunterhalt, Lebensunterhaltsbedarf, einmaliger Bedarf, laufender Bedarf, besondere Bedarfe, Arbeitslosengeld, ALG II, Grundsicherung für Arbeitssuchende im Alter bei Erwerbsminderung, Sozialhilfe, Sozialgeld, Arbeitsgemeinschaft, Bedarfsgemeinschaft, Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft als Unterfall einer Bedarfsgemeinschaft, Antrag, Hauptantrag, Weiterbewilligungsantrag, Bescheid, Mitwirkungspflicht, Sperrzeit, Zumutbarkeitskriterien, Grund- und Meldepflichten, Verwaltungsakt, Ortsanwesenheitspflicht, Eingliederungsvereinbarung, Ermessensspielraum, Ermessensabwägung, anrechnungsfähiges Einkommen, Durchführungsverordnung, Regelbedarf, Ermittlungsgesetz, Regelsatzverordnung, Regelbedarfsstufen, Eckregelsatz, Bußgeldregeln, Schonvermögen, Sanktionen.
Hä? Kapier ich nicht.
Wer sich einen Überblick über die neuen Gesetze verschaffen will oder muss, sieht sich bald in einem Dickicht von Begrifflichkeiten gefangen. Also das ist mal das Erste. Dass diese 50 Seiten, ich habe jetzt von einer Schauspielerseite, die uns sehr viele Informationen schickt, noch was bekommen. Das war von Verdi. Die haben 24 Seiten noch Erläuterungen zu diesen 50 Seiten Ausfüllgeschichten geschickt. Die Leute werden schon wahnsinnig, bevor sie überhaupt in diesem System sind. Ich habe hier täglich Kollegen und Kolleginnen an der Strippe, die mit Selbstmord drohen, wo ich nicht weiß, muss ich denen jetzt ein Care-Paket schicken, muss ich irgendwie, wen muss ich einschalten? Das ist unvorstellbar, was da passiert, jetzt schon im Vorfeld. Wenn man da drin ist, ist das Allerschlimmste, das Sanktionsprinzip, das ist ja so ein schickes Wort, Sanktion, jede Sanktion ist eine Hungerstrafe. Jede Sanktion. Bis November 2019 waren ja Vollsanktionen erlaubt. Das heißt, es gab keinen Cent mehr für nichts.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das total schwer, sich das vorzustellen, so wie Sie das beschreiben, dass man plötzlich wirklich hungert, kein Essen mehr hat. Gibt es da denn keine Möglichkeiten, da irgendwie gegen vorzugehen, Widerspruch einzulegen oder sowas?
Widerspruch hat bei einer Sanktion keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, wenn man sanktioniert worden ist, und dazu ist jeder Anlass recht, ich kann es aus Erfahrung sagen, dann kann nur der Klageweg beschritten werden und der kann 3 Jahre dauern und der kann 7 Jahre dauern.
Was bedeutet denn so eine Sanktion konkret in Euro und Cent?
Die 30-prozentige Sanktion, das kann man sich mal ausrechnen, von 432 Euro, was da noch übrig bleibt. Dann müssen die Leute oft zusätzlich Miete noch aus dem Regelsatz bestreiten, weil die Mieten angeblich überteuert sind. Es gibt aber keine billigeren Wohnungen. Und da bleiben am Schluss dann 1 bis 3 Euro pro Tag für alles.
Jetzt habe ich es endlich verstanden.
Und das kennen Sie ja auch aus eigener persönlicher Betroffenheit. Wie war denn Ihre Situation genau?
Bei mir war es so, als ich 2008 in Hartz IV geraten bin, während dieser Krankheit, ich war nur sehr eingeschränkt, zeitweise arbeitsfähig, aber ich wollte ja meinen Anschluss, den Anschluss an den Beruf nicht verlieren, habe mich also nicht krankschreiben lassen. Ich hätte mich auch krankschreiben lassen können, hätte ich meine Ruhe gehabt. Und nach einem Jahr, 11 Bescheiden, 10 Widersprüchen und einer Vollsanktion, ungerechtfertigt, musste später zurückgenommen werden, wusste ich, Hartz IV bekämpft nicht die Armut, sondern die Armen. Und das hat den Ausschlag gegeben, dass ich seitdem mich gegen dieses System einsetze. Und jetzt in Corona-Zeiten zeigt es sich wirklich flächendeckend, dass es ein Wahnsinn ist, dieses System.
Bei dem kurzen Stück, das Sie eben vorgelesen haben aus Ihrem Buch, hat man ja auch gemerkt, also die Begriffe haben einen ja geradezu erschlagen. Ich finde das total verständlich, dass einen das gewissermaßen wahnsinnig macht. Können wir noch mal kurz über die Vollsanktion sprechen, die bei Ihnen zurückgenommen wurde?
Ich muss dazu sagen, ich habe das ein bisschen falsch ausgedrückt. Es gibt keinen Grund, kein Mörder, kein rechtskräftig verurteilter Mörder darf bestraft werden mit Essensentzug, Heizungsentzug, Lichtentzug. Das darf keiner oder unter freiem Himmel ausgesetzt werden. Aber unbescholtene Bürger und Bürgerinnen in diesem Land, zu Abertausenden, haben diese Strafe erlitten und erleiden sie immer noch in etwas begrenzterem Maße.
Aber wenn man nun mit so einer Sanktion zu tun hat, die ungerechtfertigt ist, also offiziell ungerechtfertigt, dann wird sie ja wieder zurückgenommen. Ich stelle mir das aber schon schwierig vor, weil es nützt einen in dem Moment, wo man nichts zu essen hat, ja irgendwie nichts, wenn man später das dann wiederbekommt.
Ja, wenn man obdachlos ist, nützt einem das nichts mehr. Und wie schnell man es kam noch eine Sanktionsandrohung, auch dieses Beispiel ist eigentlich recht typisch. Und zwar, da war ich physisch schon wieder gesund, relativ gesund, aber finanziell noch nicht. Ich hatte keine Rücklagen und habe über 100 Vorstellungen in München an einem Theater gespielt, die ganze Wintersaison über, und habe dann Mitte Februar einen Antrag gestellt, wieder auf Leistungen, ab dem 1. März. Und daraufhin bekam ich eine Sanktionsandrohung, weil ich angeblich den Antrag zu früh gestellt hätte. So, andere kriegen Sanktionsandrohungen, weil sie ihn zu spät gestellt haben. Ich habe diese Unterlagen auch, also jeder kann sie einsehen, wer sich dafür interessiert. Ja. Das sind so dermaßen absurde Sachen, die aber einen in Angst und Schrecken versetzen. Als diese Sanktionsandrohung kam, da hatte ich gerade 14 Tage vorher, 2 Wochen vorher, meinen Mann kennengelernt, der Journalist ist. Und er stand neben mir, als ich dieses Schreiben aus dem Briefkasten gezogen habe. Und ich war 2 Tage nicht ansprechbar vor Angst. Weil wenn es läuft, läuft es. Ja? Und diese Angst ist etwas, das Spuren hinterlässt, die man nie mehr los wird. Ich werde sie nicht mehr los und ich muss sagen, ich habe damals gesagt, ich kann nicht mehr heimisch werden in dieser Gesellschaft. Ich kann erst wieder heimisch werden in dieser Gesellschaft, wenn die Grundrechte wieder für alle gelten.
Ich finde das sehr berührend, was Sie sagen. Man kann sich das ja eigentlich kaum vorstellen, alles, so in was für eine Abhängigkeit man ist und was das dann auch bedeutet, wenn so eine Sanktion angedroht wird. Gerade jetzt in der Corona-Krise sind ja noch mehr Menschen von Kurzarbeit und auch vom Verlust des Arbeitsplatzes betroffen. Sicher werden dann doch viele Menschen noch mal ganz anders auf das Thema schauen. Denn es ist ja niemand davor geschützt.
Nein. Und das ist auch etwas, was es in unserem Rechtssystem ja sonst überhaupt nicht gibt. Der Fallmanager als Ankläger, Richter und Vollstrecker in Personalunion verhängt eine Strafe gegen Leute, die überhaupt keine Straftat begangen haben, die aber schon Menschen das Leben gekostet hat. Also es ist ja nicht so, dass das ohne Konsequenzen blieb. Es gibt eine ganze Reihe von Harztoten, die aus Sanktionsgründen zu Tode gekommen sind. Und wie schnell man in Hunger reinkommen kann, auch das kann ich Ihnen nicht. Also ich war damals im Hunger, da hat einmal ist ein Freund eingeschritten, ein befreundeter Professor, weil das Amt einfach nicht gezahlt hat. Also von den 6 oder 7 Bezugszeiträumen, die ich hatte, wurden 6-mal nur mit anwaltlicher Hilfe überhaupt gezahlt. Und bis zur ersten Zahlung, vom Antrag bis zur ersten Zahlung vergingen durchschnittlich 11 Wochen. Und da war ich auch, also wegen verspäteter Zahlung oder Sanktion, weiß ich jetzt nicht mehr, im Hungerzustand. Und da hat der Freund den Bürgermeister meiner damaligen Gemeinde kontaktiert und der stellte dann fest, dass die Akten verschlammt waren. Auch das ist kein Einzelfall.
Also ich finde das erschreckend. Man kann das ja kaum glauben. Also es passieren überall Fehler, überall arbeiten Menschen, das ist ja auch ganz normal. Aber wenn Sie sagen, das ist wirklich kein Einzelfall, das passiert häufiger und das, wo da wirklich Existenzen, ja, Leben dranhängen.
Also ich habe ja am Anfang habe ich ja immer gedacht, ich habe jetzt Pech, da ist irgendeine Panne passiert. Nein, es ist so. Alle, die bei Hartz IV waren, können Ihnen das erzählen. Und die Geschichten, das ist auch das ganz Typische, die Geschichten sind so kompliziert und absurd, dass niemand sie glaubt. Und für mich waren die allerschlimmsten Momente waren, als ich gemerkt habe, dass ein Teil meiner eigenen Freunde und Freundinnen mir nicht mehr glaubt. Die können nicht glauben, was mir da widerfährt.
Und das ist ja auch ein Grund, warum Sie mit diesem Thema in die Öffentlichkeit gehen.
Richtig. Und ich meine, ich habe es heute schon mal aus Spaß gesagt, ich glaube, ich bin hier noch die Kriegsgewinnerin, weil ich bekomme jetzt 1,5 Millionen potenzielle Leserinnen und Leser mehr. Ja, durch diese Krise, die ich wirklich niemandem gewünscht hätte. Und was auch ganz schlimm ist, ist natürlich jetzt, dass jetzt ist ja für die Solo-Selbstständigen, die ja durch alle Raster gefallen sind, weil die lieben Politiker und Politikerinnen keine Ahnung haben, wie Künstlerleben funktioniert, wie das in der Realität ist. Also dieses Solo-Selbstständigen-Dings haben sie nicht bekommen, weil sie keine Betriebsausgaben haben und das und das und das. Ich weiß nicht was. Und Arbeitslosenhilfe gibt es nicht mehr, also Hartz IV. Jetzt haben aber alle aufgeschrien, das kann man uns doch nicht zumuten. Ja, das kann man niemandem zumuten. Da ist auch ein gewisser Hochmut, muss ich sagen, in der Branche. Jetzt sind alle ganz fürchterlich erstaunt, die noch nicht da waren, heimlich, dass ihnen das zugemutet wird. Nein, das ist keinem Menschen zumutbar. Jetzt sagen natürlich die Altharzer, sage ich jetzt mal ein bisschen lax, die zu den sehr schlechten Bedingungen weiterhin Hartz IV beziehen, sagen natürlich, wieso sind die was Besseres? Wieso kriegen die jetzt einen Sonderbonus? Und die Künstler sagen, ja, aber das ist doch unzumutbar. Also da ist auch wieder eine Spaltung in der Gesellschaft, die sehr brisant und gefährlich ist.
Glauben Sie, dass es sich dadurch, dass jetzt mehr Menschen betroffen sind durch die Corona-Krise, eben auch von Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, glauben Sie, dadurch wird es sich verändern? Oder, ja, nochmal anders gefragt, warum verändert es sich bisher nicht?
Weil es so gewollt ist. Ganz ist einfach, weil es so gewollt ist. Also zu den politischen Hintergründen und Gründen und Aussichten und Möglichkeiten, da können Ihnen natürlich viel schlauere Leute als ich viel Besseres erzählen. Also Professor Butterwegge, der Armutsforscher, Professor Selke, Inge Hannemann, die ehemalige Jobcenter-Mitarbeiterin, die ja ein Buch geschrieben hat, die Harz-Diktatur, ja, die ja von innen das auch genau dieselben Geschichten erzählt hat. Was ich dazu sagen kann, ist ganz einfach. Es müssen die Grundrechte wieder für alle Menschen in diesem Land gelten. Und daraus leitet sich alles andere ab.
Nämlich konkret?
Ein bisschen ausführlicher würde ich sagen, schon die Rückkehr zum alten System, also Arbeitslosengeld, das war ja damals länger, das war ja damals 3 Jahre, der Anspruch Arbeitslosenhilfe, schon das wäre ein erheblicher Fortschritt. Denn all die Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich täglich am Telefon bin im Moment, wo ich wirklich manchmal denke, hoffentlich passiert jetzt nichts nach diesem Anruf, die würden ziemlich ohne Probleme mit Arbeitslosenhilfe diese Zeit überstehen. Denn es ist ja nur eine gewisse Zeit zu überstehen, von der man allerdings jetzt noch nicht weiß, wie lange sie dauert. Also mehr kann ich dazu nicht sagen, weil letztlich bin ich eine Schauspielerin, die ihre Geschichte erzählt, stellvertretend für viele andere und nicht Politikerin.
Es hat mir nochmal sehr geholfen, Ihre Geschichte zu hören, um dieses Thema nochmal mit ganz anderen Augen zu betrachten. Und ich freue mich schon wirklich sehr auf Ihre Lesung, die wir dann hoffentlich im Frühjahr nächsten Jahres nachholen können. Hoffentlich dann nach der Corona-Krise.
Ja, da freue ich mich auch sehr drauf, weil ich bin dann ja auch, also ich kann schon mal nicht mehr ausfallen wegen Corona, weil ich bin gerade in Quarantäne und pumpe gesund. Und bin dann, gelte dann als immun und also von hier aus kann das dann gut stattfinden. Digital wurde ich ja auch schon einige Male jetzt angefragt. Das kann ich bei so einem Format mir überhaupt nicht vorstellen, weil es lebt von dem Kontakt zum Publikum, von der körperlichen, physischen Präsenz. Das ist saftig, das ist richtig, so ist Theater. Also ich mache ja Lesungen mit Spielszenen, ja, weil ich finde, dass so ein Abend auch, das ist so ein schweres Thema, das muss trotzdem Vergnügen machen. Nicht Spaß, aber Vergnügen. Und darauf freue ich mich wieder sehr. Ich habe ja schon über 50 Vorstellungen hinter mir und war zuletzt im Bundestag in Berlin bei der Veranstaltung mehr als 15 Jahre Kampf gegen Hartz IV. Und ja, dann freue ich mich aufs nächste Frühjahr. Der Herbst ist mir zu unsicher.
Ich freue mich auch schon sehr und es ist doch super, dass Sie uns dann schon mal nicht mehr ausfallen können.
Alles Schlechte hat sein Gutes.
Genau. Hätten Sie denn Lust, zum Abschluss noch mal ein kleines Stück aus Ihrem Buch vorzulesen, so als kleinen Vorgeschmack?
Ja, ich könnte Ihnen noch was einfach aus dem Alltag, wie jede Situation wirklich zum Wahnsinn gerät. Das heißt, das passt ja auch ganz gut, weil Virus, das absurde Armutsvirus. Ich muss aber dazu sagen, in meinem Buch steht auch, da ist eine Szene, da habe ich meine Tochter Lateinvokabeln abgehört und da steht drin, Sub-Corona-Venire in die Sklaverei verkauft werden. Und das ging jetzt wirklich durch die sozialen Medien, als ich hätte schon was von Corona gewusst. Nein, habe ich nicht, aber manchmal ist man ja ein bisschen hellseherisch. Also das absurde Armutsvirus aus einer E-Mail Herbst 2009. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Meine Tochter ist wohnsitzlos, herrje, und das alles wegen Hartz IV. Ihre Studentenbude hat sie schon aufgelöst wegen der bevorstehenden Fernreise. Aber bis zur Rückkehr braucht sie eine Meldeadresse und so wollte sie sich vorübergehend bei Mama anmelden. Liegt ja nahe. Geht aber nicht. Mutter kann Tochter nicht aufnehmen, auch nicht rein formell. Wenn ich der Arge, dem Jobcenter, die Anmeldung mitteile, rechnen die mir fiktive Tochter Quadratmeter raus und kürzen die Mietzahlungen. Obwohl das Kind mit knappem Budget unterwegs in der Ferne weder bei mir wohnt noch Miete zahlt. Zudem würde die Verwandte bürokratisch automatisch Teil der Bedarfsgemeinschaft und geriete in den Strudel von Antragsformularen und Datennachweisen, obwohl sie staatliche Leistungen ja gar nicht will. Und einige Monate später, sobald die Heimkehrerin wieder ein eigenes Zimmer in Deutschland hätte, obläge uns die Rückabwicklung des papierenden Irrsinns. Ihr meint, ich würde die bedeutungslose Anmeldung der Behörde einfach verschweigen? Aber wenn das Jobcenter beim Einwohnermeldeamt nachfragt? Wenn auffliegt, dass ich die Veränderungsmeldung, zu der ich verpflichtet bin, nicht getätigt habe, muss ich mit Strafkürzung rechnen. Also, fragen geht nicht, schon die Frage würde mich verdächtig machen. Melden geht nicht, verschweigen geht nicht. Und so ist Tochter nirgends gemeldet. Aber das soll ja auch strafbar sein. Ob jemand von euch die wohnsitzlose Studentin pro forma vorübergehend aufnimmt, das wäre toll, auch wenn ich das Gefühl habe, alle irgendwie reinzuziehen in diesen irrwitzigen Harzwahnsinn. Sollte das absurde Armutsvirus etwa doch ansteckend sein?
Und an dieser Stelle lassen wir den imaginären Vorhang sozusagen zugehen. Ganz herzlichen Dank, Frau Kenter-Götte, für diese Einblicke, die Sie uns gegeben haben.
Ja, vielen Dank auch. Und ich freue mich aufs Frühjahr.
Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
Das war die zweite Bremer Folge von Mika. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wie immer gibt es alle wichtigen Links und Informationen in unseren Shownotes. Und wenn wir die Lesung dann im Frühjahr nächsten Jahres durchführen können, dann informieren wir auf unserer Internetseite natürlich gerne über den Termin und den Ort. Ich bin Regina Bukowski, Pressesprecherin der Diakonie Bremen, verabschiede mich für heute und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten bei Mika.
Diese Ausgabe von Mika ist eine gemeinsame Produktion des Diakonischen Werkes Bayern und des Diakonischen Werkes Bremen. Mehr über Mika finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de/podcast.